ARD.
Die Pressefreiheit ist ein sehr hohes Gut für unsere Demokratie und immer verletzlich, immer fragil und im Augenblick besonders gefährdet. Und deswegen betrifft mich das auch als jemand, die Medien nutzt.
Bleib Mensch. Ein Podcast von NDR Niedersachsen. Mit Arne Torben Vogts und Petra Bahr.
Und da sind wir wieder. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bleib Mensch. Hallo Petra, grüße dich.
Hallo Arne, du Mensch.
Ja, du auch. Wir versuchen es so gut wir eben können, Mensch zu bleiben. Das ist der Grundtenor dieses Podcasts. Falls Sie neu zu uns gefunden haben, herzlich willkommen in der Familie. Wir machen uns heute Gedanken zum Tag der internationalen Pressefreiheit am 3. Mai. Ist für mich natürlich, ich bin beruflich da total drin, sehr spannend, auch die Vorbereitung hierzu. Ich habe nochmal einiges über mich auch erfahren irgendwie und über das, was ich eigentlich tue beruflich. Und dieser Tag wird am 3. Mai zum 30. Mal begangen. Und wenn man sich so die Weltentwicklung anschaut, ist es irgendwie auch angebracht. Oder Petra? Steigen wir mal mit der Frage ein. Also Tag der Pressefreiheit, ja, nimmt man auch irgendwie so hin. Klar, wir haben eine freie Presse, bla bla. Aber?
Naja, man könnte ja denken, das betrifft dich jetzt erstmal und die Journalistinnen und Journalisten. In Wahrheit betrifft es mich natürlich genauso, weil ich ja angewiesen bin darauf, dass die Informationen, auch die Reportagen und die andere Art der medialen Aufbereitung seriös ist und geschützt, also in großer Freiheit stattfinden kann, sodass ich mir selber ein Urteil bilden kann auf der Grundlage vieler gut recherchierter, freier Stimmen und nicht den Eindruck haben muss, mir wird hier im Grunde was untergeschoben, was ich zu glauben habe.
Übrigens schön, dass du das sagst, denn das ist heute so ein bisschen beides heute hier drin. Also erstmal der Druck, der auf der freien Presse lastet und wie man dieses System schützen kann, sollte. Aber auch die Kritik, die es gibt. Und ich habe auch wirklich, ich werde heute auch ein bisschen erzählen, so aus dem eigenen Berufsalltag, weil ich mich auch mit der Frage beschäftigt habe, wie berechtigt ist diese Kritik und wird diese idealisierte Berichterstattung, findet die statt, die du gerade genannt hast? Aber zum Einstieg mal eine Quizfrage auch für Sie zu Hause. Es gibt eine Weltkarte von der Organisation Reporter ohne Grenzen. Es gibt eine Rangliste der Pressefreiheit, 194 Länder. Ich wollte dich fragen, Petra, schätz mal, wo wir sind. Du weißt es, weil du dich auch vorbereitet hast, aber sag mal, was du gedacht hattest, bevor du geguckt hast, auf welchem Platz liegt Deutschland im internationalen Ranking zur Pressefreiheit?
Ich habe gedacht, ganz oben sind wir nicht, aber ziemlich weit oben, ehrlich gesagt.
Top 5 so irgendwie?
Ja, vielleicht auch, also 3, 4, 5 irgendwo da und musste dann feststellen, dass das überhaupt nicht der Fall ist.
Wir sind auf Platz 21.
Keine schöne Zahl, weil ich wirklich gedacht hätte, dass einfach auch durch die Gesetze, die Journalistinnen und Journalisten in Deutschland schützen und die doch immer noch große Akzeptanz für euren Berufsstand, wir weiter oben lägen. Aber du kannst ja auch nochmal erklären, warum das so ist. Ich hatte mich dann auch nochmal damit beschäftigt und dann nochmal verstanden, dass es in der Tat so ist, dass man vielleicht in einem Studio einigermaßen geschützt ist. Also man kann, glaube ich, wirklich sagen, was man denkt und recherchiert hat und auch in der Form, wie man es dann verbreitet. Aber wenn man mal vor Ort irgendwo bei so einer Demo ist, kann das schon mal ziemlich unangenehm werden.
Es geht hauptsächlich in der Tat darum, wie frei kann man diese freie Pressearbeit ausführen, also um die Arbeitsbedingungen, wie häufig wird man angegriffen, aber auch die Strukturen, wie sehr hat man Einblicke in die Institutionen, wie sehr werden einem Akkreditierungen zugelassen. Und dann hat es auch in der Vergangenheit die Situation gegeben, dass Journalisten auch ausgespäht wurden. Also das findet sich auch in diesen Berichten wieder. Und Deutschland lag schon mal besser da, auf Platz 7, 8 in den 2000er Jahren, Platz 7, Platz 8, jetzt wie gesagt 21, auf dem letzten Platz sind Nordkorea und China, ganz vorne die skandinavischen Länder, Niederlande und Irland. Da sind wir aktuell noch nicht so. Und wir wollen heute unter anderem gucken, warum das so ist. Es sind unter anderem auch die Übergriffe auf Journalisten, die zugenommen haben für das Kalenderjahr 2023. Hat Reporter ohne Grenzen insgesamt 41 Angriffe dokumentiert und geprüft. Im Jahr 2022 waren es sogar noch mehr, 103, hauptsächlich wegen der Corona-Demos und wegen der rechtsextremen Demonstration, über die dann berichtet wurde und in deren Umfeld dann Journalisten ja wirklich Tritte bekommen haben, Schläge mit Gegenständen wie Fackeln, Trommelklöppeln wurden sie traktiert, Medienschaffende wurde die Ausrüstung entrissen, zu Boden gerissen, mit Sand, mit Steinen beworfen, all das findet statt im Jahr 2024 in Deutschland, trauriger Höhepunkt. Am Rande einer Demonstration der Querdenkerbewegung hatten etwa 20 Vermummte ein ZDF-Team überfallen, in Berlin mit Metallschlangen geschlagen und getreten. zwei der Verletzten verloren zeitweilig das Bewusstsein. Das ist ja doch etwas, was man, du hast es gesagt, eigentlich mit Deutschland nicht verbindet.
Also diese physischen Übergriffe hätte ich auch so stark nicht eingeschätzt. Übrigens ja offensichtlich auch am Rande bestimmter pro-palästinensischer Demonstrationen, die ja auch sehr, sehr aggressiv gegen Journalistinnen und Journalisten vorgegangen sind.
Ja, das wäre dann auch das Jahr 2024, wozu
ja,
noch nicht
die
Ja,
und was ja besonders verblüffend ist, weil man ja sagen muss, dass unter der Hamas zum Beispiel Freiberichterstattung und journalistische Freiheit überhaupt nicht möglich sind, aber dass offensichtlich es Kräfte gibt, die das kaum ertragen, was ja nicht heißt, dass Journalistinnen und Journalisten, gerade weil sie so viel Freiheit haben, nicht auch Fehler machen oder ihre eigenen Überzeugungen zu wichtig nehmen oder vielleicht eine dritte Quelle nicht befragen. Das ist ja euer Berufsalltag, dass ihr da auch Fehler macht. Mhm. Aber im Großen ist es, glaube ich, wichtig, dass wir, die wir nicht Journalistinnen und Journalisten sind, uns klar machen, was es bedeutet, wenn ihr nicht mehr frei arbeiten könnt. Und das merkt man ja, wenn man mit Menschen redet, die aus solchen Ländern geflohen sind, weil sie Journalistinnen oder vielleicht auch Künstler, Schriftstellerinnen sind und beschreiben, was es bedeutet, wenn man unter der Zensur lebt, denkt und schreibt.
Ja, kommen wir gleich zurück auf einen deiner Punkte später. Ich wollte noch mal eben kurz sagen, zusammen abbindend, Situation Deutschland, Ranking, also es ist auch nicht mehr gut. Es gibt so dann die verschiedenen Abstufungen. Es gibt eine zufriedenstellende Lage, nicht mehr eine gute Lage, laut Reporter ohne Grenzen. Und ich habe so gedacht, okay, was ist passiert? Und ich erkläre mir das so. Ein Grund, immer mehr Wut, Polarisierung, vor allem seit Corona. Dann kommt einfach ein Großteil der Angriffe aus der verschwörungsideologischen oder der extrem rechten Szene. Und dann dachte ich so übergeordnet, das ist wirklich nicht, dass ich das verifizieren kann, aber das ist ein Gefühl aus meinem Bauch raus, dass ich so eine Art, dass ich so denke, dass es wie so ein Rollback gerade irgendwie so ein bisschen stattfindet, dass wir so, ich meine, zu der Pressefreiheit gehören ja liberale Werte wie Pluralität, Vielfalt, freie Meinungsäußerungen. Und dass die insgesamt ein bisschen mehr unter Druck geraten sind. Ich habe mal ein Zitat gelesen in einem anderen Zusammenhang, dass Fortschritt wie eine Flut ist. Das heißt, es gibt einen Höchststand und danach geht es erstmal wieder so ein bisschen runter. Und irgendwie fühlt es sich für mich gerade so ein bisschen so an. Mit Fortschritt meine ich plurale, liberale Werte, Pressefreiheit, all das, was in den letzten 50 Jahren, 40, 30 Jahren vielleicht so sich entwickelt hat, auch was Ehe für alle, die Liberalität, also man sagt ja, die Gesellschaft ist immer liberaler geworden. Und irgendwie habe ich so den Eindruck, dass da was dran sein könnte an diesem Bild mit der Flut, dass dieser Höchststand so ein bisschen zurückgeht und soll jetzt diese so Kämpfe stattfinden. Dieser Gedanke beschäftigt mich. Ich weiß nicht, ob du...
Ich finde diesen Gedanken einleuchtend, aber man könnte es auch noch mal anders versuchen zu verstehen. Durch die sozialen Medien und die Möglichkeit, dass jeder und jede die ganze Zeit quasi wie eine Journalistin die Meinung durch die Welt schicken kann, auch mit entsprechender Resonanz, ohne dass etwas recherchiert ist, ohne dass etwas professionell nachweisbar ist und trotzdem funktioniert es. Das verführt natürlich dazu, dass es so eine Gleichwertigkeit der öffentlichen Äußerung gibt. Ist es jetzt ein gut recherchierter Artikel von 5 Journalistinnen und Journalisten, die monatelang gearbeitet haben? Oder ist es eine Meinung, die jemand einfach mal äußert mit vielen Followern? Das wird komplett nivelliert, das ist das eine, glaube ich. Das hieße ja, das Gegenteil ist der Fall. Die Pluralisierung ist so radikal, so fragmentiert, dass Menschen gar nicht mehr das Bedürfnis haben zu gucken, wo gibt es etwas Gemeinsames, wo kann ich etwas erfahren, was ich selber noch nicht wusste, wo muss ich vielleicht sogar auch mein Urteil korrigieren, sondern nach so Bestätigungsräumen suchen. Das ist das eine. Und gleichzeitig ist es so, dass wir ein großes Zeitungssterben haben, also auch in Deutschland. Das hat auch was mit der Art zu tun, wie Menschen mittlerweile Medien nutzen. Papier ist sowieso out. Und deswegen hat man auch im Bereich des Lokalen möglicherweise gar nicht mehr automatisch die Chance, zum Beispiel eine kritische Berichterstattung über das, was im Rathaus passiert oder in der Wirtschaft vor Ort oder in der Schule des Kindes zu erleben. Weil sich Pressefreiheit ja im Grunde nicht nur bei den großen Themen bewähren muss, sondern auch bei denen vor Ort. Die Mini-Korruption, alles, was wir so kennen. Und das führt eben auch dazu, dass man gar keine Alltagserfahrung mehr hat mit dem, was Presse vielleicht mal war.
Du hast einen wichtigen Punkt gerade genannt, finde ich nämlich auch. Ein zentraler Bestandteil der freien Presse ist kritische Berichterstattung. Mhm. Und die Sorge gerade ist groß, dass die unter Druck gerät, weil einfach diese Übergriffe stattfinden. Ich habe beim Mitteldeutschen Rundfunk in Leipzig volontiert. Also die meisten Übergriffe finden in Sachsen statt. Ja, ich war nach meinem Studium 6 Jahre in Leipzig und habe da eben die Ausbildung gemacht. Also habe da gelernt, wie Fernsehen, wie man recherchiert, wie man gewichtet, wie man objektiv, neutral alle Stimmen zu Wort kommen lässt. Also es ist ja ein Handwerk, ne? Das ist ja, wird auch häufig vergessen, dass man das eben erlernen kann. Das habe ich in Leipzig und habe dann noch Kontakte zum Mitteldeutschen Rundfunk. Und da ist es wirklich so, die fahren raus mit ihrem Übertragungswagen und da gibt es verbal häufig Anfeindungen. Also man fühlt sich da nicht mehr ganz sicher. Und ich habe auch echt eine Gänsehaut bekommen, als, das war auch eine Zäsur für mich, als ein Bündnis von Journalistenorganisationen und Mediengewerkschaften vor kurzem einen Schutzkodex formuliert haben für Medienhäuser. Beinhaltet juristische und psychologische Unterstützung für die Familien der Betroffenen. Also ich stelle mir vor, klar, ich sage irgendetwas, werde angegriffen und dann wird meiner Familie irgendwie durch irgendwelche Symbole oder durch irgendwas, was in den Briefkasten kommt oder Anrufe, Druck ausgeübt oder Gewalt sogar. Also das beinhaltet dieser Kodex, eben Unterstützung der Familien der Betroffenen. Und der Kodex fordert, dass, wenn im Rahmen von Berichterstattung und Recherche mit körperlichen Angriffen zu rechnen ist, sich die Medienhäuser verpflichten, Journalisten die Begleitung durch Sicherheitspersonal anzubieten. Weil die Gefahr besteht eben, dass Medienschaffende die Berichterstattung über bestimmte Themen aus Sorge nicht mehr tun und so blinde Flecken entstehen. Also dieser Punkt, an dem sind wir so. Da habe ich eine Gänsehaut gekriegt.
Ja, in der Tat. Also dass es so drastisch war, weiß ich nur von einzelnen Fällen, übrigens auch im Westen Deutschlands, dass Journalisten, die an ganz bestimmten Themen entlang lange recherchieren, sich möglicherweise auch mit Verbrecherkartellen und allem Möglichen angelegt haben, wirklich anonym wohnen müssen, getrennt von ihren Familien. Das sind ja so Zustände, die kennt man ja eigentlich nur aus Mafia-Filmen, dass Journalistinnen und Journalisten da so um ihr Leben fürchten müssen.
An dieser Stelle übrigens mal wirklich Respekt an die Kollegen, Kolleginnen, die das machen, investigativ. Ich habe manchmal die zum Interview und die setzen sich da wirklich dieser Situation aus mit ihren Familien. Das ist echt krass.
Und das ist, glaube ich, auch nochmal, also es ist nochmal eine Art von Journalismus, also diese Rechercheteams, die ja zum Glück mittlerweile auch medienübergreifend zusammenarbeiten. Das sind ja Leute aus Zeitungen und aus öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, weil sie eben eine Expertise haben. Das sind oft ja jahrelange Recherchen und die sind teilweise wirklich bedroht. Das ist das eine. Und das andere sind natürlich so Leute, das kann man sich ja auch vorstellen, so Leute wie du, deren Gesicht im Fernsehen zu sehen ist, die dann im Grunde zur Projektionsfläche für die ganze Wut und den ganzen Hass werden und für den Eindruck, nicht gesehen zu werden.
Ja, das ist auch ein Grund, warum ich bei Social Media nicht bin. So,
ja, weil ich
die Erfahrung gemacht habe, dass da ruckzucki einfach da was kommt und ich dann automatisch, da kann sich kein Kollege, keine Kollegin von frei machen, dass das nicht irgendwas mit dir macht und du nicht freier wieder frei auftrittst. So, das hinterlässt halt Spuren. Das ist ein Grund, weshalb ich mich da sehr zurückhalte. Was würdest du sagen, einfach mal runter raus, warum ist Pressefreiheit so wichtig?
Sie ist deswegen so wichtig, weil Demokratie ohne einen Ort, wo ich mir über bestimmte Fragen überhaupt erst meine Meinung bilde, ja gar nicht funktionieren würde. Dann würde ja nur persönliche Affekte aufeinander knallen und Meinungen, die aber keine Urteile geworden sind. Und deswegen braucht es auch nicht nur freie Medien, sondern es braucht auch eine Medienpluralität. Also es braucht unterschiedliche Akzente, unterschiedliche Stimmen, vielleicht auch unterschiedliche politische Färbungen. Kann man noch diskutieren, aber jedenfalls brauche ich eigentlich, um mir eine Meinung zu bilden, am liebsten zu einem Sachverhalt 3 oder 4 Perspektiven. Und Demokratie funktioniert ja nur mit dieser Option, dass mir jemand etwas sagt, was ich selber nicht vorher wusste. Jedenfalls, wenn es so um Sachfragen geht, wo ich mich einfach kundig machen muss. Und deswegen finde ich auch diesen Beruf so wichtig. Und die Medienorte, selbst wenn sie sich dann verlagern, auch ins Internet, das Entscheidende für mich ist das Handwerk dahinter. Ist das seriös? Sind die Quellen sicher? Kann ich davon ausgehen, dass da nicht Meinungen und Beschreibungen durcheinander gehen? Dieser Berufsstand ist für die Demokratie so wichtig. Und natürlich sind auch die Institutionen, also die Medienhäuser selber wichtig. Aber erstmal ist das für mich diese Profession, dieses Ethos, auch diese Leidenschaft, also so, wie man das sich als Teenager vorstellt, auf der Suche nach der Wahrheit zu sein. Und zwar jetzt nicht im religiösen Sinne, sondern weil man hinter die Dinge gucken will. Ja. Und das braucht es. Es gibt ja auch Leute, die sagen, das ist die vierte Gewalt. Das braucht es, damit eben Korruption, Heimlichtuerei sich nicht vermehrt. Das gibt es alles immer. Und ich komme ja auch an ganz viele Orte gar nicht. Ich weiß nicht, wie es in einem Braunkohleschürfwerk aussieht oder in einem Gerichtsprozess. Und dafür brauche ich ja Leute, die mir glaubhaft vermitteln, was da passiert ist.
Genau. Ich würde sagen, so kurz zusammengefasst, warum ist Pressefreiheit so wichtig? Ich finde, weil sie die Freiheit insgesamt schützt. Es ist so banal.
So könnte man es pathetisch auch formulieren.
Aber ne, also ja. Weil ohne freies Wort kein freies Leben. Also siehe autoritäre Systeme, die auch als allererstes oder Diktaturen an die Pressefreiheit rangehen, damit das nicht stattfindet, dieses in alle Ecken gucken und überall Finger in die Wunde legen und kritisieren. Du hast eben was ganz, finde ich, Elementares gesagt, du hast gesagt, du hast es gerne so, dass du aus drei Perspektiven oder ein Thema in drei Meinungen oder ich weiß gar nicht, was du genau gesagt hast. Aber
Perspektiven
so,
erstmal nur, ja. Meinung ist das eine,
genau, Meinung muss man vorsichtig Meinung. Mit sein, so. Ja, aber ne, ja. Dass du die Wahl hast, dann ein Bild dir zu machen von was auch immer die Wahrheit ist. Ja, das ist ja auch nochmal eine philosophische Debatte, ob es die Wahrheit gibt oder mehrere. Und deshalb lass uns mal da hingucken, weil es ja auch Kritik gibt an eben jener freien Presse, weil sie zu einseitig sei, zu linksliberal, weil der Meinungskorridor immer enger würde, so der Vorwurf. Also die freie Presse wird von einigen als unfreie Presse empfunden und darauf möchte ich auch nochmal gerne eingehen. Denn also wenn man sich das mal anguckt, du hast das eben auch, finde ich, schon eigentlich angedeutet, Deutschland hat weiterhin eine der vielfältigsten Medienlandschaften der Welt, also von linken bis rechten Medien ist eigentlich alles enthalten. Wer will, kann sich da in seinem Meinungsspektrum bedienen. Ja, man hat ja häufig auch so den Vorwurf, okay, das ist jetzt so irgendwie so mainstreamig. Es gibt alles, es ist alles da draußen vorhanden. Dann kommt auch häufiger dieser Vorwurf, man darf nichts mehr sagen. Ja, ich finde sogar im Gegenteil, fast alles wird gesagt und darf behauptet werden, wenn es nicht strafbar ist übrigens. Ne, da ist ja so die Grenze.
Das gilt aber für alle Freiheitsrechte, dass man eben Freiheitsspielräume nicht auf Kosten anderer ausnutzt. Und das gilt natürlich dann auch für die Pressefreiheit. Das ist aber jetzt keine unnormale Einschränkung, finde ich.
Ja, es ist keine Einbahnstraße. Sonst.
Nein,
es geht
genau,
in beide
dass man
Richtungen.
Leute nicht beleidigt, verfemt, dass Hassrede nicht das gleiche ist wie Journalismus.
Mhm. Und trotzdem habe ich mich gefragt, ob ich irgendwie Teil, wie der Vorwurf häufig ist, einer Bubble bin, die da oben, wie auch immer, oder die da links, oder ich weiß es nicht. Und siehst du dich eigentlich, kennst du das, diesen Vorwurf oder diese Frage, ob an sich selbst, ob das zutrifft, der Vorwurf von außen?
Das ist ja ein Vorwurf, der den Kirchen auch gemacht wird, ganz besonders der evangelischen Kirche. Und wenn sie dann noch durch eine Frau repräsentiert wird, steigert sich diese Perspektive nochmal. Das ist immer links, es ist immer Mainstream. Und ich finde die Frage berechtigt. Also man muss sich immer nochmal fragen, aus welcher Position heraus spreche ich eigentlich? Und wie suche ich mir auch eine kritische Perspektive auf das, was ich selber tue? Und das gilt natürlich auch für euren Berufsstand. Ich erlebe allerdings Journalistinnen und Journalisten auch in meinem Freundeskreis an dieser Stelle als super nachdenklich. Ich glaube, auch die Pandemie hat da nochmal eigene Diskussionen ausgelöst, wo man sich selber nochmal gefragt hat, ist meine persönliche Lebenswelt eigentlich das Maß aller Dinge?
Ja, und
in
man
der Kritik.
Nicht mehr so mit Autopilot durch sein Berufsleben, sondern man reflektiert ständig.
Und ich glaube, es ist eine Stärke, die man vielleicht nicht überall spürt. Dann gibt es natürlich auch diese ganzen Fragen der Konkurrenzen zwischen den privatwirtschaftlich verfassten Medienhäusern und den öffentlich-rechtlich verfassten und so. Da gibt es auch viel, was man kritisieren kann, finde ich. Mhm. Aber das ändert ja nichts an der Tatsache, dass diese Freiheit von Medien, Presse, übrigens auch Wissenschaft und Künsten, die ja grundrechtlich im gleichen Artikel verhandelt werden, elementar sind für eine freie Gesellschaft. Und ich würde sogar umgekehrt sagen, dass es diese Kritik geben kann, bedeutet ja auch, dass diejenigen, die das System, was weiß ich, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk kritisieren, die werden nicht sofort verhaftet, die werden eingeladen, um mit der Intendanz zu diskutieren. Das zeigt ja, in welchem Maß auch diese Institutionen versuchen, immer wieder auszuloten, wo sind wir möglicherweise gar nicht so frei, wie wir selber dachten. Mhm. Und das andere ist aber, da bin ich im Moment ganz unsicher. Ich hätte sonst immer gedacht, Medien müssen vor allem regierungs- und staatskritisch agieren. Das ist immer so das Pathos.
Ja.
Sie müssen natürlich auch
gesellschaftskritisch
agieren. Und das führt möglicherweise dazu, dass man manchmal mittlerweile sich vor den Staat stellen muss gegenüber Angriffen, die diese Art von Staatlichkeit überhaupt nicht mehr wollen. Und das macht die Lage so kompliziert, finde ich, weil Kritik natürlich immer ausgetragen und berechtigt werden muss, aber sie muss eigentlich im Sinne der Pressefreiheit mit Argumenten vorgetragen werden. Das wird einerseits da verletzt, wo Kameraleute mit Mistgabeln oder mit Eisenstäben angegriffen werden oder Journalistinnen bei der Arbeit gehindert werden. Es passiert ja aber auch viel subtiler, wenn ich das höre, dass Journalistinnen und Journalisten sagen, sie kommen an Informationen nicht mehr ran, die ihnen eigentlich zustehen, weil sie das Recht haben, informiert zu sein. Sie müssen, egal ob es große Unternehmen sind oder kleine Rathäuser, sehr dafür kämpfen, dass ihnen die Informationen, die ihnen zustehen, gegeben werden, zeigt es, dass es umgekehrt auch an anderer Stelle so Versuche gibt, sich, und war vielleicht schon immer so, nicht so richtig hinter die Karten gucken zu lassen. Und das macht diesen Beruf natürlich noch mal schwieriger.
Also was mich irgendwie am meisten kriegt, ist immer der Vorwurf, dass wir zu einseitig berichten würden und gleichzeitig, dass uns auch dann so als würde man Kampagnen fahren und auch so eine Art Übermacht auch zugeschustert wird, wobei wir ja eher, ich sehe mich viel kleiner, ich sehe mich eher so als, ein bisschen wie eben, so als Wahrheitssuchender, der das versucht herauszufinden, aber ja nicht per se sich hinstellt und sagt, okay, wir haben hier die Weisheit gepachtet und so ist es, liebe Freunde. Also
ja. Aber die Lebensweltsituation ist natürlich so, du auf dem Bildschirm,
ja, na klar,
verkündigst quasi etwas in ein Wohnzimmer und das Gegenüber kann sich dem erstmal nur passiv unterordnen, so ist es ja, weil der Protest allerhöchstens darin bestehen kann, die Kaffeetasse wütend vom Tisch zu hauen. Ja. Aber es gibt ja keinen direkten Dialog, deswegen sind die Social Media auch so unglaublich erfolgreich, glaube ich, und auch so gefährlich, weil man ja meint, man könnte sich da auf Augenhöhe begegnen. Gleichzeitig würde ich immer sagen, dass es ja auch wichtig ist, dass Leute, die sich mit Dingen besser auskennen, mal 10 Minuten mehr kriegen als ich, die ich gerade versuche, mir einen Reim auf was zu machen. Und das wird auch zunehmend weniger akzeptiert.
Und deshalb finde ich schön dein Bild gerade, weil was man wirklich nicht sieht, wenn ich da abends Hallo Niedersachsen mache um 19.30 Uhr, ist, wie lange wir davor 8 Stunden lang gerungen haben, um ein journalistisches Produkt. Wie wir über einzelne Themen manchmal in die Tiefe diskutieren, weil wir überlegen, haben wir richtig gewichtet, haben wir unseren Kodex eingehalten, haben wir unser Handwerk richtig gemacht. Das sieht man dann immer nicht. Und deshalb hat mir total geholfen. Ich habe ein Essay gefunden von Steffen Grimberg, Medienredakteur bei der Taz. Beginnt so, da musste ich an dich denken. Achtung, am Anfang war das Wort und schon damals gab es Zoff, wie genau es gemeint war.
So ist es.
So ist es.
Das ist aber eine andere Art von Kritik als die Globalkritik, die sich gegen das sogenannte System richtet. Und deswegen würde ich das unterscheiden. Ich würde schon sagen, es gibt, man kann es auch positiv formulieren, vielleicht auch mündigere Mediennutzerinnen mittlerweile, die ein bisschen genauer fragen, wo kommt denn dieses Bild jetzt her, um mal so ein Beispiel zu nennen. Warum müssen eigentlich jüdische Freunde immer sagen, uns gibt es auch ohne Kippa? Oder muslimische Freundinnen sagen, gibt es uns jetzt in der Bildpolitik der Sender auch mal ohne Kopftuch? Ja, also das ist gut, finde ich, dass Leute sagen, Leute, ihr merkt es vielleicht nicht, aber so kommt das bei uns an. Und das könnte man ja auch für andere Themen nehmen. Landwirtschaft hatten wir ja schon mal in einem Podcast. Mhm. Also auch Gruppen, die keine Stimme haben, die jetzt sagen, wir wollen auch mal vorkommen. Deswegen ist das eine zweischneidige Angelegenheit mit der Kritik an der mangelnden Kritikbereitschaft der Medien. Da hat sich, glaube ich, auch ganz viel entwickelt. Ich finde aber die Globalkritik, die heißt, ihr seid alle Systemlinge, das ist ja dann dieses Schimpfwort, was ich ja auch im Briefkasten finde, deswegen so fatal, weil man auch diejenigen, die das äußern, sich gar nicht klar machen, dass die ausrufen das Ende aller Kritik.
Ja. Systemlinge,
ja,
ne?
Ja. Wir sind Pass Systemlinge.
Auf, zu dem System, ne? Weil ich dann auch ja auch man sich fragt und diese Nabelschau macht und sich ständig, wie gesagt, reflektiert. Nochmal Steffen Grimberg, der sagt, wie etwas ankommt in diesem Kommunikationsprozess, den wir auch Journalismus nennen, hat immer auch, sagt er, mit Haltung zu tun, mit der Haltung der Person, die kommuniziert und der Haltung der Empfänger. Wir sind quasi nicht die hohe Priester der absoluten Wahrheit. Niemand ist das. Wir haben es ja gerade gehört. Nicht mal die Bibel am Anfang. Selbst darüber wurde gestritten, wie genau es gemeint war. Und dieser Vorwurf von zu viel Haltung beziehungsweise einer falschen Haltung bei den Medien und ihren Journalisten und Journalisten ist so alt wie der Journalismus selbst. Ja, hat es früher sogar noch viel mehr gegeben. War viel stärker. Und dazu noch dieser Absatz, der mir irgendwie auch echt geholfen hat. Haltung ist eines der wesentlichen Merkmale von Medien. Ohne wäre ein offener Meinungsaustausch und Streit gar nicht möglich. So ein bisschen, was du gesagt hattest mit den 3 Aspekten, aus denen du von 3 Blickwinkeln, aus denen du dir dein Bild zusammenbauen kannst. Also, wie gesagt, ohne Haltung wäre ein offener Tausch, Streit gar nicht möglich. Schlägt sich auch übrigens im Grundgesetz und im Presserecht nieder. Und das ist ja auch eigentlich genau das, was Pressefreiheit will, um die Demokratie zu schützen und zu bewahren.
Nur ist das mit der Haltung so eine Sache?
Ja.
Ich verstehe, was damit gemeint ist, aber wenn die Haltung als moralischer Dünkel rüberkommt oder wenn sich mit der Haltung eigentlich vermittelt, ich habe hier zwar eine Position, aber die setze ich deutlich höher als deine, dann verstehe ich das Unbehagen zwischendurch auch. Und insofern müsste zu einer Haltung, die die Presse feiert, achtet, immer auch eine Haltung der Selbstrelativierung kommen. Und das ist ja bei Journalistinnen und Journalisten, die ich besonders hochachte, auch genau der Fall.
Und genau deshalb sage ich das, weil dadurch, dass man darüber so offen spricht, kann man ja auch genau sich diese Gedanken machen. Was für eine Haltung habe ich gerade? Zu viel Haltung? Weil also auch er weiterschreibt, zur Frage der Objektivität, ja, das ist ja, also wie gesagt, ich habe studiert, habe danach anderthalb Jahre mein Volontariat gemacht, wo man das Handwerk erlernt. Das, wie gesagt, das Handwerk, es ist ein Handwerk, journalistisch zu arbeiten. Und zu dieser Sache mit der Objektivität, Grimberg wieder, bedeutet für ihn nicht oder kann gar nicht per se die totale Ausgewogenheit sein, sondern, denn dann hätte man ja die eben beschriebene Reibung und den Kampf gar nicht oder das Ringen um Wahrheit, sondern Objektivität bedeutet für ihn, alle beteiligten Gesichtspunkte eines Themas zu berücksichtigen und zu bewerten.
Das wäre die ideale Talkshow, und, aber die Realität ist natürlich eine andere.
Das ist wahr. Aber warum?
Deswegen, weil dieses Ringen überhaupt keinen Platz mehr haben kann zugunsten von scharfen Positionen, die sich die ganze Zeit voneinander abgrenzen. Das wäre jetzt meine Kritik. Ich glaube, es gibt eine große Sehnsucht danach, diesem Ringen, was du aus deiner Redaktion beschreibst, eine Bühne zu geben. Weil die meisten Menschen ja auch die ganze Zeit ringen mit sich, mit in ihrem Freundeskreis, in ihrer Familie und entmutigt werden, wenn sie den Eindruck haben, diese spezifische Art, wie Debatten öffentlich ausgetragen werden, ist im Grunde eine Schreierei. Mhm. Wo auch immer die gleichen Personen mit immer den gleichen scharfen Positionen dazu eingeladen werden, den anderen zu sagen, wie bescheuert sie sind, um es mal zuzuspitzen. Und das, was du so nachdenklich beschreibst, dieses Ringen, diese Suche, auch möglicherweise das Eingeständnis gewisser Ratlosigkeit, das wäre nochmal möglicherweise eine anspruchsvolle, aber nötige Form Pressefreiheit heute unter den Bedingungen dieser Verunsicherung nochmal mit neuem Leben zu füllen.
Mhm. Ich glaube, deshalb ist das auch mir so wichtig heute, dass man da mal so irgendwie raufguckt, dass wir auch keine Roboter sind. So. Ja. Also wir, wie gesagt, wir haben unseren Background, unsere Ausbildung, versuchen das so gut wie möglich zu machen und übrigens auch so frei und unabhängig wie möglich. Deshalb ja auch der Beitrag, den die Menschen zahlen, weil das Geld für uns kommt nicht von irgendeiner Regierung, der wir dann nicht zu kritisch sein dürfen. Also diese Auseinandersetzung darüber, wie man diesen Prozess bestmöglich macht. Ich glaube, das ist einfach, das ist schön, dass du das sagst, das auch nach außen zu tragen und auch am Tag der internationalen Pressefreiheit zu thematisieren. Und nicht, dass wir sind nicht die hohe Priester von irgendetwas und kommen hier super selbstbewusst hin und denken, boah, mal geil, mal gucken, was wir heute wieder für eine Sendung machen. Und wir haben die Weisheit mit Löffeln gefressen.
Es genau, ist und gekränkte Götter, das wissen wir aus der Antike, sind äußerst unangenehme Zeitgenossen. Also das finde ich auch wichtig, dass man überlegt, was ist das für eine Kritik? Und nochmal, die Kritik kommt natürlich manchmal auch, weil Menschen sich gar nicht gehört fühlen. Menschen reagieren sehr allergisch, wenn man den Eindruck hat, man redet die ganze Zeit über sie und nie mit ihnen.
Ja.
Und es gibt natürlich eine Aufmerksamkeitsökonomie, also eine Logik, die heißt, je schärfer die Positionen, je cooler der Konflikt, je lauter die Schreihälse, desto besser für die Klickzahlen.
Ja, das ist das System soziale Medien, was
genau,
wirklich
das heißt
echt
aber,
Probleme mit
ja,
mit sich
dass
bringt,
auch diejenigen, die da zugucken, einen Anteil daran haben, ob die Pressefreiheit in ihrer Breite gewährt ist oder nicht. Wenn ich immer nur auf das klicke, was besonders effektheischend ist, besonders skandalhaft, dann darf ich mich nicht wundern, wenn am Schluss das Nachdenkliche, das Ringen, das Offene überhaupt nicht mehr abgebildet wird.
Und ich finde auch aus dieser Gruppe, die du gerade so ein bisschen umschreibst, auch ein gewisses Milieu, dass dieser Vorwurf, wir würden zu einseitig berichten, ich finde, der gehört dann auch häufig zu einer Gruppe, die bestimmte Haltung auch einfach deshalb ablehnt, weil es nicht ihre eigene ist.
Das stimmt, das gilt aber, glaube ich, für alle politischen
Dann kommt der Vorwurf
Ecken.
An uns, dass wir, Entschuldigung, dann zu einseitig das machen würden, weil es von vornherein abgelehnt wird. Der Inhalt an sich.
Ja, vielleicht sogar auch das Milieu oder der Gestus, das stimmt. Aber natürlich ist es so, dass es gar nicht so einfach ist, in einem konservativen Medium eine linksliberale Position zu verteidigen oder umgekehrt in einem linksliberalen Milieu eine konservative Position zu vertreten, ohne dass man gleich nach rechts oder nach links oder wie auch immer sortiert wird. Also auch diese haarscharfe, präzise Differenz oft nicht mehr eingehalten wird und dann kommen diese üblichen Shitstorms und so. Deswegen finde ich die Idee, die du gerade selber entwickelt hast, dieses Ringen um das, was der Fall ist und was es bedeutet, transparenter zu machen.
Mhm. Und dazu übrigens auch, finde ich, ein Kritikpunkt, der berechtigt ist. Das ist, bietet sich auch an, heute darüber zu sprechen, weil du gerade gesagt hast, es gibt ja verschiedene Medien, mal liberaler, mal konservativer. Das ist in der Tat interessant, dass es manchmal dann doch eine zu homogene Zusammensetzung von Redaktionen gibt, weil die Kollegen ähnliche Bildungs- und Lebensläufe haben. So, also das ist in der Tat ein Thema, über das man auch reden muss und was man auch reflektieren sollte. Und mir ist mal irgendwie aufgegangen, dass, glaube ich, konservative Menschen, denen Sicherheit wichtig ist, die werden keine freien Mitarbeiter beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk zwingend. Weil du einen Rahmenvertrag hast, der alle zwei Jahre erneuert wird, du arbeitest auf Honorarbasis, keine Festanstellung bis zur Rente, um die musst du dich auch noch selber kümmern mit Unterstützung des NDR, das durchaus, aber ich glaube, wer Sicherheit will, unbedingt, der geht dann eher zur Polizei beispielsweise, als diesen Job zu machen. Es ist auch neben der Tatsache, dass wir alle Nervensägen sind, dass wir rütteln wollen an den Gittern der Macht, dass wir kontrollieren wollen, ob oben unten schlägt, ob einfach zu viel Macht irgendwo versammelt ist und eine Unterdrückung stattfindet. Neben all diesem ist es auch, glaube ich, noch so eine leichte Bereitschaft, dieses Risiko einzugehen.
Naja, jetzt muss ich das Thema aufwerfen, weil du es nicht tust. Das ehrt dich ja auch sehr. Es hat aber auch was damit zu tun, dass die Frage im Raum steht, wie viel bin ich eigentlich als Bürgerin, Bürger bereit, für eine freie Presse in ihrer Vielfalt zu bezahlen? Denn die Tatsache, dass die Verträge so prekär geworden sind, wie sie sind im Journalismus und dass sich viele das ja durchaus auch mittlerweile überleben, nicht nur, weil sie keine Lust haben, irgendwo verprügelt zu werden und jeden Tag diese Post zu lesen, sondern weil sie auch nicht wissen, ob sie damit in Zukunft noch eine Familie ernähren können.
Ganz konkret, Entschuldigung, beispielsweise, wenn man auf den Monat blickt, ich weiß nicht, wie viele Beiträge ich mache, ich werde pro Beitrag bezahlt, ich weiß nicht fix, wie mein Einkommen ist. Ja. Ich kann, also man muss schon eine leichte Flexibilität
mitbringen. Abenteuerlust, genau, und die hat man vielleicht mit 53 auch irgendwann nicht mehr. Und deswegen finde ich, man darf diese prekäre Art der Beschäftigung auch nicht romantisieren. Das gilt ja auch für die schreibende Zunft. Das hat zum einen mit den sozialen Medien zu tun und dieser klickgetriebenen Art der Aufmerksamkeit, aber auch damit, dass der Beruf sich natürlich sehr verändern wird, nochmal durch ganz andere Themen, Stichwort künstliche Intelligenz, die ja bestimmte Aufgaben auch komplett für euch erledigen kann. Aber wichtig ist mir, dass natürlich freie Medien in ihrer ganzen Ausgestaltung auch was kosten. Und ich sehe dann zwischendurch, wie Leute sich aufregen, wenn ein Artikel hinter einer sogenannten Bezahlschranke ist. Und ich dann denke, ja, ich verstehe euer Anliegen. Ich hätte das auch alles gerne umsonst. Gleichzeitig will ich, dass Journalistinnen und Journalisten so gut bezahlt werden, dass sie in Ruhe und richtig gut ihren Job machen können.
Mhm. Ja, und an dieser Stelle auch nochmal der Hinweis so, dass die Vorstellung auch, wir wären so ein Closed Shop, dass die auch irgendwie falsch ist. Also jeder kann Journalist, Journalistin werden. Es ist kein geschützter Beruf. Also nicht so wie Steuerberater, wo man erstmal eine Prüfung machen muss oder ein Examen, um Lehrer, Lehrerin zu werden. Also jeder kann das per se machen, ne? Also mit jedem Background, mit jeder Grundhaltung. Also es ist nicht automatisch ein Sammelbecken von irgendwelchen linksliberalen Weltverbesserern. So.
Und Politikwissenschaftlerinnen. Entschuldigung.
Ja,
das
danke.
Mag sein, dass das so ist. Ich bin mir aber nicht sicher, ob sich das schon rumgesprochen hat, ehrlich gesagt.
Du hast doch auch übrigens mal Erfahrung gemacht,
ich,
oder?
Ja, deine auch. Ersten, genau, das war mein, Studium, bevor ich Theologie studiert habe,
habe
ich eine journalistische Ausbildung gemacht. Aber ich bin ja auch aus guten Gründen da rausgegangen, deswegen, das ist was für einen anderen Podcast.
Okay.
Wie man sich zwischendurch im Leben nochmal umentscheidet und seine Lebensträume verändert.
Aber die guten Gründe, kannst du dir
aber
auch noch
benennen? Aber die guten Gründe, die haben gar nichts mit diesem Beruf zu tun, ehrlich gesagt, sondern mit dem neuen, den ich jetzt habe. Aber ich glaube, dass sich das in der Tat nicht überall rumgesprochen hat, dass man auch mit ganz anderen Berufs- und Bildungswegen Journalistin oder Journalist werden kann. Da gibt es schon so ein paar Klischees, das merke ich auch, wenn man mit Schulklassen spricht. Ja, was ist dein Traumberuf? Da haben viele schon das Gefühl, also das ist so ein Beruf, den muss man sich leisten können.
Mhm.
Und das verengt natürlich schon das Feld derjenigen, die sich um solche Plätze bewerben. Und vielen dämmert, glaube ich, auch, dass durch die Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz so diese romantische Vorstellung, dass man da monatelang an irgendeinem Leitartikel sitzt, um 50 Leute vorher befragt zu haben und sich ganz tief in die Materie vergräbt, eigentlich sehr selten geworden ist. Und ich meine das gar nicht jetzt so verfallskritisch, wie es klingt. Aber ich finde wichtig, dass man die Pressefreiheit als Grundrecht verbindet mit denjenigen, die dafür sorgen müssen. Und da gibt es halt die Berufe und dann gibt es diejenigen, die davon leben, dass sie das Lesen, Hören, Sehen können. Und beide haben eine Verantwortung.
Ja. Und zu dieser Verantwortung habe ich mich auch noch gefragt, okay, was ist es eigentlich, wenn ich es auf den Punkt bringe, was machen wir eigentlich, was macht freie Presse? Und dann habe ich so, es hat eine Weile gedauert, mich dazu so irgendwas im Bauch, im Herzen, im Kopf zu finden als Antwort. Und ich glaube, bei mir und auch fast allen meiner Kollegen, Kolleginnen, würde ich jetzt mal sagen, ist es, dass uns dieser Prozess fasziniert. Ich würde ihn jetzt mal nennen, das Ringen um das Wahre. Das klingt jetzt auch ein bisschen, ich weiß, ein bisschen getragen, so ein bisschen pathetisch. Und dann habe ich so gedacht, okay, was ist denn das Wahre? Und dann dachte ich, das sind doch eigentlich die Werte der Aufklärung. So, also Glauben an den Fortschritt und die Vernunft, ja, ganz wichtig, Vernunft, Streben nach Erkenntnis, Unabhängigkeit, Freiheit. Eigentlich ist das, was ich tagtäglich mache, was wir jetzt gerade auch machen, hier im Podcast, wenn ich Radio mache, wenn ich Fernsehen mache. Eigentlich ist es das so. Und das muss geschützter Rahmen sein, dass das stattfinden kann. Und ja, das ist doch eine freie Presse.
Mensch, bleiben im Namen der Aufklärung,
ja,
finde ich gut.
Ja, schon. Ja, stimmt. Guck mal, jetzt hast du es wieder verbunden, auch mit dem, was wir heute in der Tat machen oder in unserem Podcast überhaupt. Und deshalb glaube ich auch, ist es wichtig, dass man auch darum kämpft, dass wir auch darum kämpfen, die Kollegen, Kolleginnen. Wir hatten gerade eben den Kodex, dass Menschen geschützt werden oder Journalisten geschützt werden, wenn die heikle Aufträge machen. Also es ist an sich ein absolut hohes Gut und Ziel sollte doch sein, dass wir wieder ein bisschen höher kommen als Platz 21.
Unbedingt. Also nächstes Jahr Platz 10 und dann kann es noch weiter nach oben gehen. Das wäre doch mal ein Ziel, oder?
Ein Ziel, ja, auf das wir hinarbeiten können. Und wie gesagt, also auch da jetzt der Hinweis an Sie, Kritik immer her gerne. Ich hoffe, das ist klar geworden, dass wir mit sehr viel Selbstkritik per se schon unterwegs sind. Also besonders in den letzten Jahren. Das hat wirklich enorm zugenommen. Wenn Sie Anregungen haben oder Kritik, schreiben Sie uns. bleibmensch@ndr.de wäre der kürzeste Weg zu uns in die Redaktion. Petra, ich hatte vorhin diesen Satz gesagt, ich sage ihn nochmal, ohne freie Presse überhaupt keine Freiheit. Wie würdest du das abbinden wollen heute?
Es ist eines der ersten und vornehmsten Grundrechte. Und ich würde umgekehrt sagen, man weiß das aus autoritären Regimen, es gibt drei Berufsstände, die immer als erstes im Knast landen. Das sind die Journalistin, die Künstlerin und die Opposition.
Bums. Ja.
Und manchmal noch die vierte Gruppe, das sind religiöse Menschen, die aber häufig sich mit der einen oder anderen Gruppe verbünden. Und das Risiko beobachten wir überall in der Welt und das ist kein Nebenthema für die Zukunft unserer Demokratie.
Jo. Ja.
Außerdem ein letztes Wort.
Ja, sag.
Weil mir das so wichtig ist. Ihr seid natürlich auch advokatorisch unterwegs, also nicht nur aufklärerisch. Ihr müsst auch denjenigen eine Stimme geben, die sonst keine haben.
Das ist ja auch übrigens festgelegt im Rundfunkstaatsvertrag, genau. Medienstaatsvertrag. Minderheiten schützen, Vielfalt fördern.
Also ihr geht auch dahin, wo es wehtut, wo es dreckig ist, wo auch Menschsein unter schwersten Bedingungen gar nicht mehr möglich ist. Und auch das hat etwas mit Aufklärung und der Zukunft unserer Gesellschaft zu tun.
Und ich würde wirklich auch sagen, wir sind nicht perfekt. Es gibt Perfektion in diesem Sinne nicht, aber es ist ein tägliches Ringen darum, das so gut wie möglich zu machen, unseren Job, mit der Verantwortung, die das mit sich bringt.
Und Mensch bleiben heißt nicht perfekt sein können.
Ja, okay. Guck mal. Danke dir und vielen Dank an Sie fürs Zuhören, fürs Lauschen zur aktuellen Folge von Bleib Mensch, die Sie auch in der ARD Audiothek natürlich hören können. Und da nochmal passt jetzt inhaltlich auch ein Tipp, ein Quertipp für einen anderen Podcast, der heißt Medien. Da drehen die Kollegen von BR24 den Spieß mal um und sehen sich die Medien und deren Rahmenbedingungen genauer an. Ein bisschen, was wir heute auch getan haben, weil die einfach, wie wir heute gelernt haben, mitentscheiden, wie wir alle die Welt sehen. Also auch das, unser Podcast Bleibt Mensch und der Podcast Medien von BR24. Finden Sie alles in der ARD Audiothek. Ich bin jetzt so richtig ein bisschen getragen, Petra. Meine Stimme ist so ein bisschen, ich bin so.
Nein,
ich merke daran, wie das in mir jetzt schon wieder gärt und etwas mit mir macht und ich jetzt in den weiteren Tag heute gehe und mir darüber noch mal mehr Gedanken mache.
Aber ich mache das ja eher melancholisch, dieses Presse-Thema,
schon, ne?
Ehrlich gesagt.
Ja. Also ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und sehr gerne bis zur nächsten Folge von Bleibt Mensch. Tschüss, Petra. und bis zum nächsten Mal.
Und bis zum nächsten Mal.
Ciao, tschüss.
Bleib Mensch. Ein Podcast von NDR Niedersachsen mit Arne Torben Vogts und Petra Bahr.